NDR Info. Echo des Tages.
Der Bundestag geht auf den Sommer, den Wahlkampf und das Ende seiner Arbeit in jetziger Konstellation zu. Da werden noch eine Menge Entscheidungen getroffen. Heute zu Patientenverfügungen zum Beispiel, zur Verhinderung von Kinderpornografie oder den Managergehältern. Darüber berichten wir bis 19 Uhr. Außerdem über den EU-Gipfel, der gerade in Brüssel begonnen hat. Trauer und weitere Proteste im Iran. Über Arcandor und was der Insolvenzverwalter nach einem ersten Blick in die Bücher für Perspektiven sieht. Und Trauer um einen freien Geist. Lord Ralf Dahrendorf ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das und mehr jetzt im Echo des Tages. Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Es wird wohl eine ziemlich lange Nachtsitzung werden, die der Bundestag noch vor sich hat. Man darf gespannt sein, wie viele Abgeordnete noch anwesend sind, wenn dann kurz vor Mitternacht zum Beispiel über den Bau der Fehmarn-Belt-Brücke abgestimmt wird. Auch die Abstimmung über das Waffenrecht soll erst am Abend stattfinden. Das zentrale Thema des Nachmittags war das Thema Patientenverfügung. Schon mehrmals hatte der Bundestag Anläufe genommen, gesetzlich zu regeln, was jeder für sich für den Fall des Falles wirklich regeln darf, welchem früher geäußerten Wunsch Ärzte in jedem Fall folgen müssen. Nun gibt es ein Gesetz. Patientenverfügungen sind zukünftig verbindlich. Zu den Einzelheiten Peter Mücke aus Berlin.
Am Ende war es nochmal eine emotionale letzte Debatte. Nach 6 Jahren Streit hat der Bundestag nun doch eine gesetzliche Grundlage für Patientenverfügungen geschaffen, die mehr Rechtsklarheit bringen soll. Der SPD-Abgeordnete Christoph Stresser.
Der Kernpunkt ist, dass diese Patientenverfügung, dieser festgestellte Wille, entweder schriftlich oder durch Auslegung eines mutmaßlichen Willens, dass der auch dann gelten muss, wenn die Krankheit, um die es geht, wenn der Krankheitszustand, um den es geht, nicht irreversibel zum Tode führt.
Das war einer der Streitpunkte. Eine Gruppe von Abgeordneten um den stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Bosbach wollte, dass in diesem Fall eine Patientenverfügung nur dann gültig ist, wenn der Patient vorher ausführlich durch einen Arzt beraten wurde. René Röspel von der SPD.
Ich sehe darin keine bürokratische Hürde, weil das auch häufig vorgeworfen wird, sondern einen Sicherungs- und Erklärungsmechanismus. Wer nach ärztlicher Beratung sagt, ja, ich weiß, was meine Patientenverfügung bedeutet, ja, ich will, dass das auch so umgesetzt wird, erhält mehr Sicherheit, dass sein Wille erkannt und umgesetzt wird.
Letztlich folgte aber die Mehrheit des Parlaments diesen Bedenken nicht und auch nicht einem Kompromissvorschlag, der im Zweifel eine Interpretation des Patientenwillens durch Angehörige, Ärzte und Betreuer vorsah. Mit 317 Ja-Stimmen setzte sich am Ende der Entwurf durch, den der SPD-Abgeordnete Joachim Stünker leicht verändert schon vor einem Jahr eingebracht hatte. Sein Argument, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Grundgesetz.
Und die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass dieses Selbstbestimmungsrecht nicht nur in der Verfassung steht, sondern im Alltag, im täglichen Alltag auch eingehalten wird.
Das bedeutet auch, die bisher verfassten Patientenverfügungen bleiben gültig. Ärzte müssen sich im Rahmen des Gesetzes an diese Willensbekundung halten. Der Betreuer oder Bevollmächtigte muss das notfalls durchsetzen. Bis zuletzt war unklar, ob der Bundestag wirklich eine rechtliche Regelung auf den Weg bringen würde. Immer wieder hatten unterschiedliche Verbände dafür plädiert, alles beim Alten zu lassen. Dafür hatte sich auch der Behindertenbeauftragte der Unionsfraktion Hubert Hüppe ausgesprochen.
Es kann auch eine parlamentarische Verantwortung sein, wenn man zu dem Schluss kommt, dass eine rechtliche Regelung nicht so gut ist wie eine nicht rechtliche Regelung. Das bitte ich zumindest auch zu verstehen.
Letztlich entschieden sich die Abgeordneten mit breiter Mehrheit für ein Gesetz. Zahlreiche Redner hatten dafür geworben. Joachim Stünker.
Trotz Urteile des Bundesgerichtshofs, wo es heißt, dem Patientenwillen ist Geltung zu verschaffen. Trotz der Richtlinien der Bundesärztekammer, die Patientenautonomie ist zu achten, haben wir keine Rechtssicherheit, die Diskussion der letzten Jahre deutlich gezeigt hat. Wir dürfen nicht dazu kommen, dass es wieder keine Entscheidung gibt, weil keiner der vorliegenden Entwürfe eine Mehrheit bekommt.
Am Ende fiel diese Mehrheit deutlicher aus als erwartet. Wohl auch deshalb, weil sich viele der Abgeordneten ausführlich mit dem Thema beschäftigt hatten und den Ängsten der Menschen. So wie der grünen Abgeordnete Jerzy Montag.
Alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten die Befürchtung, um Gottes Willen, wenn es mit mir einmal zu Ende geht, ich will nicht, dass ihr mich an Schläuche hängt.
8 bis 9 Millionen Menschen haben diesen Willen bereits in der Patientenverfügung festgelegt. Jetzt, nach der rechtlichen Regelung, wird damit gerechnet, dass viele weitere hinzukommen werden.
Es gibt also eine künftige gesetzliche Regelung, die Patientenverfügungen als Teil des Selbstbestimmungsrechts des Patienten schützt. Claudia Benoit kommentiert.
Bundestagsdebatten wie die heutige sind Sternstunden unseres Parlaments. Wenn es keinen Fraktionszwang gibt, bleiben parteipolitisches Kalkül und Geplänkel draußen. Nur dann geht es wirklich um die Sache, wird ernsthaft und hart gerungen um richtige Entscheidungen. Wenigstens dafür hat sich die jahrelange Auseinandersetzung zum Thema Patientenverfügung gelohnt. Heute, wie selten zuvor, war zu spüren, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterworfen sein sollen. Und hier ging es in erster Linie um eine Gewissensentscheidung. Rund 9 Millionen Menschen haben diese bereits getroffen. Was mit ihnen am Lebensende geschehen, getan oder auch unterlassen werden soll, haben sie bewusst schriftlich fixiert. Es ist quasi ihr Testament für den Fall, dass eine bewusste Entscheidung später nicht mehr möglich sein würde. Ein Intensivmediziner definierte die Patientenverfügung einmal drastisch als Misstrauensantrag gegen die sogenannte moderne Medizin, die diese Menschen im Stich lässt. Anders formuliert könnte man auch sagen, es ist die Angst, Opfer einer überbordenden, um jeden Preis lebensverlängernden Hightech-Medizin zu werden. Es geht aber auch um die Befürchtungen der Ärzte vor möglicherweise sogar strafrechtlichen Konsequenzen, nicht alles unternommen zu haben, um das Leben eines Patienten zu retten. Um diese gegensätzlichen Interessen und Ängste auf eine klare Rechtsgrundlage zu stellen, wurden im Bundestag 4 verschiedene fraktionsübergreifende Gruppenanträge diskutiert. Durchgesetzt hat sich schließlich der sogenannte Stünker-Entwurf von SPD, Grünen, FDP und Linkspartei ohne Beteiligung der Union. Diese wollte mehrheitlich eine Patientenverfügung nur bei unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheiten gelten lassen. Nun wird es aber ein Gesetz geben, nachdem der schriftliche, freie Wille des Patienten, eine lebenserhaltende Behandlung abzulehnen, unabhängig vom Stadium der Erkrankung, verbindlich sein wird. Es ist eine Regelung, die Rechtssicherheit und Selbstbestimmung verspricht. Aber kann es in diesem hochsensiblen Grenzbereich zwischen Leben und Tod jemals Rechtssicherheit geben? Wer legt die Hand dafür ins Feuer, dass das, was ein gesunder Mensch einmal vor Jahren wünschte, immer noch gilt, in einer Situation, in der er sich nicht mehr äußern kann? Wie ist das Papier überhaupt zu interpretieren? Es bleiben auch in Zukunft viele Fragen offen, denn so wenig das Leben planbar ist und nach Wunschvorstellungen verläuft, so wenig ist es der Tod. Auch im Prozess des Sterbens ist das Leben von Veränderbarkeit geprägt. Ärzte und deren Verbände lehnen deshalb mehrheitlich ein Patientenverfügungsgesetz ab. Denn die individuelle Situation am Bett eines Sterbenskranken sei gesetzlich nicht regelbar, kritisiert Ärztekammerpräsident Hoppe. Er hat sicher recht. Das weiß jeder, der Sterbenskranke in den Tod begleitete. Viel wichtiger als jede Patientenverfügung ist Menschlichkeit in dieser außerordentlichen Situation. Eine gute Palliativmedizin und Pflege, die ein Sterben in Würde zulässt. Davon ist das deutsche Gesundheitssystem noch weit entfernt. Das heute beschlossene Gesetz kostet nichts. Es löst aber die Probleme nicht. Auf die Gerichte kommt viel Arbeit zu.
Claudia Venor kommentierte die Regelungen zu den Patientenverfügungen. Nach diesem Thema der Ethik, das eben kontrovers über die Grenzen der Fraktionen hinweg diskutiert wurde, begab sich der Bundestag wieder in die Niederungen der Wirtschaft. Es ging um Managergehälter, um ein Gesetz, das verhindern soll, dass sich Unternehmensführer jenseits allen Maßes die Taschen füllen, egal was sie tatsächlich für die Zukunft der Firmen geleistet haben. Gerade erst wurde abgestimmt, Michael Weidemann berichtet.
Allzu viel dürfe man von dem neuen Gesetz sicher nicht erwarten, gibt auch der CDU-Abgeordnete Jürgen Geeb offen zu.
Ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass wir mit diesem Gesetz die Auswüchse, die wir zu beklagen haben, auf null reduzieren. Eine Begrenzung oder gesetzliche Festlegung von Gehältern von Managern ist bisher gesetzlich nicht vorgesehen und soll auch gesetzlich nicht vorgesehen werden.
Aber Unternehmen können überhöhte Gehälter künftig nicht mehr in voller Höhe von der Steuer absetzen. Den Managern selbst wird die kurzfristige Spekulation mit Aktienoptionen erschwert und die Vorstände haften weitergehender als bisher für finanzielles Fehlverhalten. Alles wichtige Detailveränderungen findet Justizministerin Brigitte Zypries.
Der Markt braucht Regeln, wenn er funktionieren soll. Und er braucht, so scheint es wenigstens jetzt sogar, Regeln, damit er sich nicht selbst zerstört.
Das sehen die Liberalen grundsätzlich anders. Es ist richtig, den Vorständen und Aufsichtsräten mehr Verantwortung auch bei Fehlentwicklungen im Unternehmen aufzuerlegen, sagt der FDP-Abgeordnete Hartfried Wolf. Aber
es ist nicht die Aufgabe des Staates zu bestimmen, welche Leistungen einer Person für ein Unternehmen wie viel wert ist.
Viel deutlichere Eingriffe verlangen dagegen die beiden anderen Oppositionsparteien. Da muss ein Vorstand auch mal dazu gezwungen werden, für sein Missmanagement persönlich einzutreten, erklärt Thea Dückert von den Grünen.
Wir brauchen eine Gehaltsstruktur, die zur Kasse bittet mit Malussen, wenn Misserfolge, wenn falsche Strukturen, falsche Entscheidungen zugrunde gelegt werden.
Und das leiste das Gesetz der Koalition nicht so Dückert. Auch Barbara Höll von der Linken kommt zum gleichen Schluss.
Es ist absolut zu wenig, was Sie hier vorlegen. Haben Sie Mut, nicht immer nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder bei den Rentnern zu kürzen, sondern gehen Sie jetzt tatsächlich mal an die Manager.
Genau richtig und zielgenau sei das Gesetz, hält SPD-Fraktionsvize Joachim Post dagegen. Mit den neuen Regeln würden Fehlentwicklungen der Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit ein Stück weit korrigiert, freut sich der Sozialdemokrat.
Genau deshalb haben wir Sozialdemokraten uns intensiv für Mindestlohne engagiert. Und genau deshalb arbeiten wir auf strengere gesetzliche Regelungen für Managergehälter hin.
Mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Vergütung von Managern vor wenigen Minuten angenommen.
Und es geht weiter demnächst im Bundestag mit der Debatte über das Gesetz gegen Kinderpornografie im Internet. Der Versuch, das massenhafte Anklicken von entsprechenden Seiten zu verhindern. Und zwar mit einem Stoppschild auf dem Bildschirm. Familienministerin von der Leyen hat das Gesetz heute noch einmal gegen Kritik verteidigt. Diana Kühner berichtet.
Selten dürfte Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen so viel Gegenwind verspürt haben. Ihr Vorstoß, Stoppschilder auf kinderpornografische Internetseiten zu setzen und so gegen derartige Inhalte vorzugehen, sorgte für wochenlangen Streit in der Großen Koalition. Dass es nun eine Einigung gibt, für von der Leyen ein Meilenstein im Schutz von Kinderrechten.
Damit ist auch deutlich, dass wir das Recht, das offline gilt, genauso online durchsetzen. Damit wird auch deutlich, dass die Würde eines Kindes in der realen Welt genauso geschützt werden muss, wie sie im Netz geschützt werden muss.
Die Opposition sieht das im Prinzip genauso. Trotzdem hat das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz eine lange Liste von Kritikern. Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, hält es für nutzlos, weil die Inhalte nicht aus dem Netz verschwenden. Nur weil ein Stoppschild auf der Seite prange, ließen sich Pädophile nicht davon abhalten, Kinderpornografie im Netz anzuschauen. Das Gesetz soll aber vor allem präventiv wirken, Internetnutzer von Beginn an abschrecken, so von der Leyen. Zwar könne es nicht verhindern, dass kinderpornografische Inhalte im Netz landen und auch angeschaut werden, aber nur wenige verfügten über das Know-how, die Sperren zu umgehen.
Heute Abend also noch die Entscheidung über das Gesetz zur Eindämmung von Kinderpornografie im Internet. Begonnen hatte der lange Sitzungstag mit den vielen Entscheidungen heute früh mit dem Thema Europa. Wenige Stunden vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel stand die Europapolitik auf der Tagesordnung. Was daraus wurde, hat Georg Schwarte beobachtet.
Knapp 100 Tage noch bis zur Bundestagswahl. Das bekam heute auch die letzte große europapolitische Diskussion dieser Legislatur im Bundestag zu spüren. Auf dem Programm eigentlich eine Regierungserklärung des Außenministers zum Europäischen Rat. Steinmeier gab den Staatsmann mit Perspektive. Europa, gerade die Deutschen, seien gefordert.
Wir als Teil der Gründergeneration, wir dürfen eben nicht nur dabei stehen und zuschauen, sondern wir haben da, meine Damen und Herren, eine ganz besondere Verantwortung für Europa, für die Europäische Union.
Da klatschten noch alle Fraktionen. Als Steinmeier allerdings auf die Finanzmarktregulierung zu sprechen kam, einen Systemrisikorat unter Leitung der Europäischen Zentralbank forderte, begann es zu brodeln im Parlament.
Wir brauchen eine internationale Finanzordnung, meine Damen und Herren, ohne Grauzonen und schwarze Löcher.
Den Linksfraktionschef Gysi hielt es da kaum noch auf dem Sessel. Er zitierte den Lissabonner Reformvertrag, der heute und morgen im Europäischen Rat ebenfalls Thema sein sollte.
Neue Regulierung, mehr Bankenaufsicht. Und was steht im Vertrag? Alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie dritten Ländern sind verboten. Sie haben jede Regulierung im Lissabon-Vertrag ausgeschlossen und reden hier das Gegenteil.
Und weil der Wahlkampf grüßen ließ, legte FDP-Chef Westerwelle der Mann, der gern an die Regierung möchte, nach. Zeigte beim Thema Finanzmärkte nicht auf Europa, sondern auf die SPD.
Sie tragen als Sozialdemokraten 11 Jahre lang im Finanzministerium die Verantwortung für die Finanz- und Bankenaufsicht. Warum haben Sie nicht gehandelt? Es ist Ihr Versagen, was hier heute auch auf der Tagesordnung steht.
Kopfschütteln bei den Genossen, aber auch Jürgen Trittin von den Grünen teilte aus in alle Richtungen. Erst der Rückblick, der Europawahlkampf der Union, Blendwerk, europäisch blinken, national abbiegen, das sei deren Motto, so Trittin. Beim Thema Regulierung der Finanzmärkte wurde auch der Grüne laut.
Und in dieser Situation stellt sich die deutsche Bundesregierung hin und sagt, wir machen keine europäischen Stresstests für Banken. Das ist verantwortungslos, das ist wirklich das Letzte, was man halt aus dieser Krise lernen könnte.
Am Ende war es dann der SPD-Politiker Bodewig, der Karl Valentin bemühen musste, um den streitbaren Bundestag beim Thema Europa auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen.
Kunst ist schön, macht aber Arbeit. Ich glaube, das gilt auch für Europa. Europa ist schön, Europa ist wichtig, aber es macht auch eine Menge Arbeit. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank.
Wie viel Arbeit, das kann man heute und morgen wieder in Brüssel beobachten. Seit anderthalb Stunden sitzen die 27 Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, zum ersten Mal nach der EU-Parlamentswahl, um sich abzustimmen, wie es denn weitergehen soll. Mit dem Lissabon-Vertrag zum Beispiel, mit den Finanzmärkten oder auch an der Spitze der EU-Kommission. Weiter mit Barroso, ja oder nein? Das ist die Frage. Christoph Brössel dazu aus Brüssel.
Einigkeit bei den Staats- und Regierungschefs vor ihrem Treffen. Christdemokraten und Sozialdemokraten. Die überwiegende Mehrheit sprach sich für Barroso aus. Er soll auch in den kommenden 5 Jahren die Kommission führen. Bundeskanzlerin Merkel.
Ich unterstütze eine zweite Amtszeit von José Manuel Barroso. Europa muss handlungsfähig sein und kann jetzt nicht monatelang eine Hängepartie haben. Deshalb werben wir dafür, dass das Europäische Parlament, so wie es das vor der Europawahl auch in großer Mehrheit gesagt hat, auch jetzt bereit ist, schon im Juli, sich dann mit dieser Personalentscheidung zu befassen.
Ein deutliches Signal auch vom schwedischen Regierungschef Reinfeldt. Schweden wird im kommenden Halbjahr die Ratspräsidentschaft innehaben. Ich hoffe, dass wir ihn so schnell wie möglich wählen können. Es ist nicht die Zeit für Konfusionen um die Führung der Kommission. Die schwedische Ratspräsidentschaft ist gut vorbereitet, aber wir brauchen auch ein Signal, wer der nächste Kommissionspräsident wird. Und selbst der sozialdemokratische österreichische Bundeskanzler Faymann kündigte seine Unterstützung für Barroso an. Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament sind gegen eine weitere Amtszeit Barrosos. Ein Konflikt zeichnet sich also ab im Parlament, nicht im Rat. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs stehen auch die Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Demnach sollen europäische Aufsichtsbehörden vernetzt werden. Weiteres Thema: Zugeständnisse für Irland. In einem neuen Referendum sollen die Iren über den Vertrag von Lissabon abstimmen. Davor wollen die Staats- und Regierungschefs den Iren zusichern, dass sie ein Recht auf militärische Neutralität, eigene Steuergesetze und für ein Abtreibungsverbot haben. Dann waren da noch die Milchbauern. Hunderte kamen aus Deutschland, Belgien und Frankreich nach Brüssel, um für eine Quotenkürzung zu demonstrieren. Doch viel Hoffnung konnte Bundeskanzlerin Merkel ihnen nicht machen.
Ich möchte mich mit meinen Kollegen einfach darüber austauschen, wie die Situation auf dem Milchmarkt in der Europäischen Union ist, wie sie gesehen wird. Ob es dazu Konsequenzen geben wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Beschlüsse zur Quotenkürzung wird es in Brüssel nicht geben.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Proteste im Iran lassen nicht nach. Auch wenn die Staatsmacht droht, Freiheiten einschränkt und im Zweifel auch nicht vor dem Gebrauch von Schusswaffen zurückschreckt, der Widerstand gegen das offensichtlich manipulierte Ergebnis der Präsidentenwahl bleibt. Die Demonstranten forderten heute in Sprechchören wieder Neuwahlen und sie trauerten. Ulrich Pick dazu aus Teheran.
In Teheran sind heute abermals Hunderttausende dem Aufruf vom Präsidentschaftskandidat Mir Hossein Mousavi gefolgt. Bei der Trauerkundgebung am Imam Khomeini-Platz erschienen die meisten Teilnehmer in schwarzer Kleidung sowie mit Kerzen in der Hand und gedachten schweigend der Opfer der vergangenen Tage. Wie viele es sind, ist unsicher. Das iranische Staatsfernsehen spricht von 7 Toten, andere Quellen von über 20. Über die Zahl der Verletzten gibt es keine Angaben. Festgenommen worden sein sollen mehrere 100 Personen, darunter viele Intellektuelle und Politiker der Reformbewegung. Wie das staatliche iranische Radio berichtet, hat der 12-köpfige Wächterrat die 3 unterlegenen Kandidaten der Präsidentschaftswahl für Samstag eingeladen. Das Gremium will mit ihnen, wie es heißt, über ihre Vorbehalte gegen das offizielle Wahlergebnis vom vergangenen Freitag reden. Ein Sprecher des Rates sagte, man habe damit begonnen, die insgesamt 664 Einwände gegen das Resultat einer vorsichtigen Prüfung zu unterziehen. Sowohl Mousavi als auch Karoubi und Rezai werfen dem Innenministerium vor, die Wahl manipuliert zu haben. Unterdessen hat sich erstmals der Expertenrat, ein 86-köpfiges Theologengremium, das Revolutionsführer Ayatollah Khamenei zur Seite steht, zum Ausgang der Wahl geäußert. Die Institution lobte die hohe Wahlbeteiligung von 85% als ein Zeichen, das die Größe der Islamischen Republik unterstreiche. Gleichzeitig warf der Expertenrat, so wörtlich, dem Feind vor, Stifter der derzeitigen Unruhen zu sein. Auch für die nächsten beiden Tage werden wieder Massenkundgebungen erwartet. So will morgen der geistliche Führer Khamenei persönlich das traditionelle Freitagsgebet an der Teheraner Universität halten. Hierzu werden sowohl Anhänger von Präsident Ahmadinejad als auch von Mousavi und Karoubi erwartet. Letzterer hat angekündigt, man werde sich zuvor am Haftetierplatz treffen und dann zur Universität marschieren. Für den Samstag hat der Verein der kämpferischen Geistlichen von Teheran zu einem Protestzug aufgerufen. Der Verband repräsentiert die reformorientierten Theologen in der iranischen Hauptstadt.
9 Tage schon brütet der Insolvenzverwalter über den Büchern von Arkandor. Und weil natürlich jeder wissen will, wie es um das Unternehmen steht, hat Klaus-Hubert Görg heute zur Pressekonferenz geladen. Vorweg gesagt, um Quelle steht es nicht so gut. Um Karstadt schon deutlich besser, wie Christian Beckmann aus Essen berichtet.
Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg kam heute nicht nur mit traurigen Nachrichten in die vollbesetzte Pressekonferenz in der Essener Hauptverwaltung von Arkandor. So gibt es die Zusage der Bundesanstalt für Arbeit, das Insolvenzgeld für die Mitarbeiter vorzufinanzieren. Bis Ende August besteht damit Sicherheit. Auch die 440 Azubis, die ihre Lehre jetzt beendet haben oder noch eingestellt wurden für eine Lehre, werden übernommen. Gute Nachrichten auch für Karstadt. Die 89 Warenhäuser und 27 Sporthäuser werden weiter betrieben. Die Lieferanten haben ihre Waren für den Verkauf freigegeben.
Ich kann Ihnen auch sagen, dass bis heute der Umsatz bei Karstadt nicht gesunken, sondern um 0,3% gestiegen ist. Das ist die eigentlich wichtige Botschaft. Also stabile Verhältnisse, stabile Akzeptanz bei der Kundschaft. Die Kundschaft ist das Einzige, von dem ein Handelshaus letzten Endes leben kann.
Karstadt hat im ersten Halbjahr Gewinne gemacht, muss zusätzlich jetzt auch keine Löhne mehr zahlen nach dem Insolvenzrecht und hat auch die Mieten ausgesetzt. Damit sind Mittel frei geworden. Die Kunden werden also zunächst nichts mitbekommen. Anders sieht es bei Quelle aus. Der Insolvenzverwalter steht hier vor gewaltigen Problemen.
Quelle hat mich in den letzten Tagen, eigentlich seit dem vergangenen Freitag, von morgens bis abends beschäftigt. Und das liegt daran, dass bei Quelle die Kaufpreise für die verschickten Waren nicht über den Tresen kommen, an der Kasse, sondern bis sie bezahlt werden, im Durchschnitt etwa 3 Wochen, 4 Wochen brauchen.
Quelle muss jetzt schon in wenigen Tagen den neuen Herbst-Winterkatalog ausliefern und dafür wollen die Drucker Sicherheiten haben. Und das Geschäft mit den Kundenzahlungen muss wieder abgesichert werden. Die sogenannten Factoring-Banken finanzieren diese Zahlungen über Wochen vor. Beides eine Frage von Leben und Tod für Quelle. Kein Thema für den vorläufigen Insolvenzverwalter Klaus-Hubert Görg ist das Thema Übernahmen. Zurzeit ist Görg und sein ansehnliches Team damit beschäftigt, in der verzwickten und kleinteiligen Arkandor-Organisation einen Überblick zu bekommen.
Das ist schon ziemlich chaotisch und der Witz bei der Sache ist, dass man in dem ganzen Chaos die Ruhe behalten und doch wieder Ordnung herstellen muss. Ich glaube auch, dass uns das gelingt.
Um die notleidenden Banken ist es insgesamt etwas ruhiger geworden. In den USA beginnen die ersten Staatshilfen zurückzuzahlen. Und trotzdem nach wie vor krankt das Bankgeschäft international am mangelnden gegenseitigen Vertrauen der Geldhäuser. Zu sehen heute an der IKB, der Mittelstandsbank. Sie braucht weitere 5 Milliarden Euro an staatlichen Garantien. Klaus Schäffer dazu.
Dass die IKB neue Garantien benötigen würde, war abzusehen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Düsseldorfer Mittelstandsbank bereits angedeutet, dass sie für die kommenden 12 Monate einen Refinanzierungsbedarf von etwa 15 Milliarden Euro erwarte. Der normale Weg der Refinanzierung über den Kapitalmarkt ist für die Banken derzeit kaum möglich. Im Dezember vergangenen Jahres erhielt die IKB deshalb von der Finanzmarktstabilisierungsanstalt SOFIN eine Staatsgarantie über 5 Milliarden Euro, um Schuldverschreibungen in eben dieser Höhe herausgeben zu können. Dieses Geld ist seit April aufgebraucht. Seither erwarteten Experten einen neuen Antrag der IKB auf weitere Garantien. Die Bank war vor 2 Jahren als erste in Deutschland in den Strudel der weltweiten Finanzkrise geraten. Sie hatte sich mit amerikanischen Immobilienpapieren verspekuliert und wäre beinahe zusammengebrochen. Sie konnte nur durch ein 10 Milliarden schweres Rettungspaket überleben. Das wiederum hat die EU-Kommission in Brüssel nur unter der Bedingung genehmigt, dass die IKB sich bis 2011 auf ihr Kerngeschäft konzentriert und Unternehmensteile abgibt.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels gilt als der wichtigste Preis, der in Deutschland an Autoren vergeben wird. Oft wählt die Jury ausländische Schriftsteller als Preisträger aus, so auch in diesem Jahr. Während der Frankfurter Buchmesse kann der Italiener Claudio Magris den Preis entgegennehmen. Magris trete für ein Europa ein, das die geschichtliche und kulturelle Vielfalt bedenkt und nicht allein ökonomische Gesichtspunkte sieht. Unser Korrespondent in Rom, Gregor Hoppe, stellt Claudio Magris vor.
Claudio Magris kann als die lebende Institution der Literaturwelt Triests gelten. Der Professor ist seit längerem Kandidat für all die Buchpreise, die er noch nicht hat. 1939 in Triest geboren, lebt Magris als herausragender Germanist die Vielsprachigkeit seiner Heimat zwischen österreichisch-deutschem Erbe, dem Austausch und der Nähe zu Slowenien und Ex-Jugoslawien und der italienischen Gegenwart. Eine fast logische Wahl des Börsenvereins, denn keine andere Gegend Italiens hat, nach dem deutschsprachigen Südtirol natürlich, so viele Bezüge zum deutschen Sprachraum wie Triest und seine Umgebung. Und Magris ist deren Galionsfigur. Zusammen mit Angelo Ara hat er das Standardwerk Triest, eine literarische Hauptstadt in Mitteleuropa, verfasst. Aber auch die rein belletristischen Werke von Claudio Magris haben ihren Reiz und Wert, etwa Die Welt en gros und en détail. Und wer wissen will, welche Stellung der Professor in Triest genießt, muss nur mal versuchen, sich in dessen Stammcafé an den Tisch zu setzen, der stets Magris vorbehalten ist. Für Glückwünsche ist er derzeit, heißt es, nicht zu erreichen. Er weilt auf einer Insel ohne Handyempfang.
Er war ein deutscher und ein britischer Politiker, ein Soziologe, ein Liberaler, ein Europäer. Und er war von der britischen Königin geadelt worden. Lord Ralph Dahrendorf. Er ist heute gestorben. Bundespräsident Köhler, Kanzlerin Merkel würdigten ihn als großen Europäer. Sein früherer Kollege und Streitpartner Jürgen Habermas nannte ihn einen politisch denkenden Gelehrten. Barbara Wesel erinnert an Ralph Dahrendorf.
Anfang Mai zu seinem 80. Geburtstag, da war der Jubilar schon sehr krank, wurde Ralph Dahrendorf noch einmal kräftig gelobt. Als Brückenbauer, Integrator über Generationen, Disziplinen und Nationalstaaten hinweg. Wenngleich sein Aufstieg eng zur Bundesrepublik der 60er Jahre gehörte. Dahrendorf war einer der ersten, die in der damaligen Bildungsdebatte die Notwendigkeit von Bildung für alle, von Lebenschancen für jeden Einzelnen beschwor. Und er gehörte zu den Vordenkern der bundesdeutschen Soziologie.
Die Soziologie war nach dem Krieg eine junge Disziplin. Und es gab eine ganze Gruppe von uns, die gemeinsam diese Eroberung des Sozialen als Gegenstand der Wissenschaft vorgenommen haben.
Seine Zeitgenossen waren Schelsky, Habermas und die Mitglieder der Frankfurter Schule. Da saßen allerdings die am Marxismus orientierten Gegner. Denn Dahrendorf lehnte geschlossene Systeme, komplette Weltbilder jeder Art immer ab. Zur politischen Ikonografie der Zeit gehört ein Foto, das den Professor Ralph Dahrendorf, damals auch FDP-Politiker, am Rande des Stuttgarter Parteitags im öffentlichen Streit mit Rudi Dutsch gezeigt.
Hier sind die Massen draußen, wo die Massen sind, sollten die Parteien sein. Wenn sie nicht da sind, dann haben die Parteien zu verschwinden und den Raum frei zu machen für die Menschen, die diskutieren wollen.
Das sind Töne, Herr Dutschke, nehmen Sie es mir nicht übel, das sind Töne, die man in der Tat sonst nur bei NPD-Versammlungen hört. Ich will diskutieren.
Dahrendorf stand der Studentenbewegung ablehnend bis ratlos gegenüber. Sein Leitbild war immer ein Liberalismus, der sich an der Verteidigung individueller Freiheiten und am Modell der parlamentarischen Demokratie orientierte. Und die sah er am besten sowieso in den angelsächsischen Ländern verwirklicht, in Großbritannien und den USA. Wie er überhaupt seine Wahlheimat liebte. In den 70er Jahren war er nach London gezogen und dort Direktor der renommierten London School of Economics geworden. Ende der 80er Jahre siedelte er dann ganz nach England über, wurde Brite, Professor in Oxford und einige Jahre später auch noch Lord für seine Verdienste als Brückenbauer zwischen Großbritannien und Deutschland. Und so sah er sich selbst vor allem als eines.
Grenzüberschreiter, würde ich sagen. Ich glaube an Grenzen. Das heißt, ich glaube, es schadet nichts, dass es Grenzen gibt, solange sie durchlässig sind, solange man sie überschreiten kann. Und das habe ich mit dem größten Vergnügen mein Leben lang getan.
Ein Nachruf auf Ralph Dahrendorf, Lord Ralph Dahrendorf. Damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Sie finden die Sendung auch im Podcast-Angebot auf den Internetseiten von WDR 5 und NDR Info. Einen angenehmen Abend noch wünscht Ihnen Sabine Rhein.